hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag und es ist kein leichter Text. Er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichte versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und so gingen sie beide miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Und er legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn, Luther übersetzt, schlachtete. Da rief ihn aber der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, das ist jetzt die Übersetzung, der Herr sieht. Daher, man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Liebe Gemeinde, hier wird eine Grenze überschritten, die man eigentlich nicht überschreiten darf. Menschliche Vorstellungen, meine Vorstellung vom Verhalten eines Vaters gegenüber seinem Sohn oder seinen Kindern werden in dieser Geschichte gesprengt. Diese Erzählung von Abraham und seinem Sohn kann einem Angst machen. Hier gibt es keine Basis mehr für Gemeinschaft. Hier werden Menschen scheinbar hin und her geschoben wie auf einem Spielfeld, am Schach. Bauernopfer sind diejenigen, die vielleicht vorgeschickt werden, nach vorne, um hinten die wichtigen Personen abzusichern. Muss hier ein Isaak über die Klinge springen, weil der Abraham, er ist ja der Abraham, der Erzvater, so wichtig ist? Oder ist das Stichwort Prüfung, was gleich zu Beginn genannt wird, der Schlüssel zum Verständnis dieser unglaublichen und schwierigen Erzählung? Ein vorher auserwählter Mensch wird geprüft. Und zwar so, wie man es niemandem wünscht, oder? Wer will das erleben? Abraham wird getestet, ob er auch wirklich gehorcht, wenn es um das Allerliebste in seinem Leben geht. Mehr noch, es geht ja nicht nur im Blick auf Isaak um seinen Sohn, ja, wir müssen uns das mal vorstellen, um seinen Sohn, sondern ja auch um den Fortbestand seiner Sippe. Wer die Geschichte kennt, und ich weiß, die meisten wissen das, es geht ja noch um viel, viel mehr. Die Reihe der Familie wird hier gebrochen, wenn dieser Sohn jetzt tatsächlich geopfert würde. Gottes Zusage wird durch das Morden des Sohnes leer und hohl. Dass er aus Abraham einmal ein großes Volk machen will, so hat es ja Gott verheißen, ja? Ein großes Volk, unzählbar wie die Sterne am Himmel. Das ist dann nur noch Schall und Rauch. Die Erprobung eines Vaters im Blick auf den unbedingten Gehorsam ist vielleicht für uns heute schwer auszuhalten oder nachzuvollziehen. Wieso erzählen die Alten von einem Gott, der scheinbar grausam, das Allerliebste einfordert? Damals war es nicht so ungewöhnlich, das muss ich sagen. Hier scheint Gott zu handeln wie die Götter in der griechischen Mythologie, die ihre eigenen Kinder verzehren. Das war damals nicht ungewöhnlich. Kronos, so heißt es, frisst seine Kinder. Das ist ganz interessant, Kronos ist griechisch und heißt die Zeit. Und da ist ziemlich viel Wahrheit drin, denn wir wissen, die Zeit ist eine gute Lehrmeisterin, habe ich mal gelernt, aber niemand überlebt sie. Ja, wir müssen alle sterben. Kronos frisst seine Kinder, so sagen die alten Griechen. So etwas erwartet man von einem Wesen, das wie ein Mensch handelt, aber doch bitte nicht von dem Gott Israels, Jakobs und so weiter. Das geht doch nicht. Hier wird die Vorstellung von Gott erschüttert auf den ersten Blick. Denn alle Gefühle und Beziehungen werden auf diesem selbstgebauten Altar geopfert. Die Grenze des Erträglichen für uns, wir sagen heute des Humanen, wird hier ignoriert. Aber warum? Ist es tatsächlich ein Test für den Mann, für den Erzvater Abraham? Muss ein Mensch einmal im Leben so weit gehen, um seinen Glauben wirklich zu beweisen, dass der echt ist? Ja, dass das kein Fake-Glaube ist, wie man heute sagen würde, ein echter Glaube. Die jüdischen Theologen, das ist immer interessant bei so Texten, wenn man schaut, was die jüdischen Theologen sagen, denken darüber nach, ob Abraham in dieser Geschichte nicht wirklich seine persönliche Grenze erfahren hat. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo eine Grenze hat. Ja, und manchmal überschreiten wir sie oder machen Grenzerfahrungen, wie es ja so schön heißt. Sie denken darüber nach, ob er nicht hier seine persönliche Grenze erfahren hat oder ob er sogar sein erstes Scheitern erlitten hat. Die jüdischen Theologen sagen, es wäre doch eigentlich eine erwachsene Haltung von Abraham gewesen, wenn er in der Geschichte gesagt hätte, an irgendeinem Moment, ja, das ist ja eine Geschichte, die laufen und dann geht es immer weiter und dann kommen sie hoch auf den Berg, dass er irgendwann sagt, stopp, dass er protestiert gegen diesen Auftrag, dass er sagt, Einspruch, euer Ehren, so geht es nicht. Gott, du hast doch versprochen, dass aus meiner Familie ein großes Volk entstehen soll. Was soll nun daraus werden? Andere im Bibelbuch haben das getan. Viele wissen, wer jetzt kommt. Der unendlich geduldige Hiob, der aber doch mit Gott in einem Gerichtsstreit getreten ist. Viele kennen das Hiob-Buch. Das sind ja Reden und das ist immer Rede und Gegenrede und das geht dann viele Kapitel so und es ist wie vor Gericht. Und er pocht auf seiner Unschuld und er sagt Stopp. Aber Gott kann am Ende in diesem Streit nur auf sein Gottsein hinweisen. Im Hiob-Buch sagt er ja dann Hiob, das ist alles schön und gut, was du vorträgst, aber wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Wo warst du? Und so weiter. Und dann fragt er, und diese Fragen bohren natürlich in Hiob. Es ist kein Streit auf Augenhöhe. Am Ende steht da, Gott ist Gott und der Mensch ist ein Mensch. Aber nicht so bei Abraham. Von Abraham lesen wir nur dieses, hier bin ich, immer wieder. Keine weitere Gegenrede wird laut, auch keine Auseinandersetzung mit Gott, kein Kampf mit dem stellvertretenden Engel. Woher um alles in der Welt, woher wusste Abraham, dass diese Forderung nach einem Menschenopfer göttlicher Natur war? Er hätte doch auch sein eigenes Hirngespinst sein können oder gar die Stimme des Gegenspielers. Dabei muss man schon zugeben, wenn wir ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen und jetzt vielleicht den Sprung wagen in unser Leben, in unsere Welt, dass Menschen immer wieder in der Geschichte ihre Kinder geopfert haben. Nicht buchstäblich, das gab es leider Gottes auch, aber manchmal haben sie geopfert auf dem Altar der Arbeitsüberlastung, auf dem Altar von Stress und Leistungsdruck oder auf dem Altar von eigenen Vorstellungen, von Wunschdenken, wie das eigene Kind denn bitteschön sein soll und ja nicht anders. Hübsch, klug, schön, begabt, optimiert, leistungsfähig, allen Ansprüchen genügend. Wie oft haben Menschen ihre Kinder geopfert in der Geschichte, wenn wir drüber nachdenken? Oder, jetzt kommen wir zu tatsächlichen Opfern, das wissen leider Gottes auch einige von uns, manchen haben wirklich ihre Kinder geopfert für Volk und Vaterland, wie es früher hieß, für den Gedanken des Nationalismus. Aber davon redet niemand in der Erzählung von Abraham und Isaak. Abraham ist hier sehr schweigsam. Er lässt Gott offenbar aus der Pflicht der bereits gegebenen Verheißung heraus. Und das ist ja schon gewaltig. Die Zusage Gottes wird am Ende nach der wunderbaren Rettung durch einen Engel des Herrn aber wieder hervorgeholt und wiederholt, man könnte sagen wieder bestätigt. Mit der Ausweitung auf alle Völker der Erde, die durch die Nachkommen Abrahams gesegnet sein sollen. Was für eine Aussicht auf ein Reich jenseits menschlicher Erfahrung. Zwischen der Opferung auf der einen Seite und der Hoffnung auf ein Friedensreich auf der anderen pendelt, man könnte sagen, die Erzählung hin und her. Und sie ist wirklich höchst dramatisch. Man kann sie kaum erzählen, man müsste es verfilmen. Gibt es auch bestimmt. Es ist sehr dramatisch. Zur Nachahmung ist die Erzählung aber bitte nicht geeignet. Ich sage das hier ganz bewusst, denn viele wissen das vielleicht. diese Abrahams Erzählung ist nicht nur für Christen, sondern auch für andere Religionen ganz wichtig. Abraham heißt auch Ibrahim und so weiter. Diese Erzählung ist sehr wichtig. Und leider Gottes haben manche Religionen diesen Text so verstanden, dass sie zu Opfern, wir verstehen, was wir meinen, was ich meine, zu Menschenopfern aufgerufen haben. Bitte nicht. Worum geht es dann aber? Was können wir jetzt heute aus dieser Geschichte lernen? Ich will es mal versuchen, mit einem Beispiel deutlich zu machen, um es ein bisschen moderner und uns vielleicht naheliegender zu bringen. Bei jeder Bergwanderung werden Grenzen überschritten. Persönliche Leistungsgrenzen, Angstgrenzen, dass man vielleicht denkt, da oben komme ich nie an und da ist die Luft zu dünn. Ich selbst kann hier nicht wirklich mitreden. Meine Berge, wo ich bis jetzt war, die waren recht überschaubar. Aber ihr wisst, es gibt Menschen, die gehen auf den Mount Everest. Ich habe einen Freund von mir, der läuft Ultramarathon. Vielleicht können wir das Bild sehen, wenn es da ist. Ja, das ist er nicht, aber so sieht das aus. Marathon an sich ist ja nur eine Kleinigkeit, ist ein Klacks, das wissen wir. Ja, 42,5 irgendwas Kilometer, das schaffen wir alle. Aber das ist ihm nicht genug, das war ihm irgendwann zu langweilig. Da sagte er, ich laufe größere Distanzen, so über die Jahre. Aber dann hat er gedacht, ach, das ist ja auch nicht so, ich sag mal 100 Kilometer Rennen, das können viele. Lass uns doch mal über die Berge gehen, im Lauf. Und jetzt ist er so weit, dass er die Alpen überqueren kann. Viele von uns waren sicher schon in den Alpen mit der Seilbahn. Entschuldigung. Aber stellen wir uns das mal praktisch vor. Ein Mensch aus eigener Kraft, eigener Lunge, eigenem Herz, eigenen Muskeln überquert, wir sehen das hier, so ein Gipfel. Das nenne ich eine Grenzerfahrung. Ich kann, wie gesagt, nicht mitreden. Das Entscheidende ist aber zum Verstehen der erschütternden Erzählung und der Erfahrung in unserem Text, das Erreichen des Gipfels ist nie das Ziel der Bergwanderung. Klar, das sagt man so, man will das Gipfelkreuz erreichen. Aber entscheidender ist, auch da wieder runterzukommen. Ja, wie ins Tal. Und erst wenn man heil den Abstieg geschafft hat, kann man vielleicht von seinem Bergerlebnis berichten und sagen, wisst ihr, ich erzähle euch mal was. Ich war da oben, aus eigener Kraft, bin über die Berge gelaufen. Die Abstiege sind meist die beschwerlichen und gefährlichen Wege hinunter. Egal, was man da oben erlebt hat, sei es hart oder schön, man trägt ein Geheimnis, so könnte man sagen, mit ins Tal. Ja, vielleicht hat man wirklich auch eine besondere Erlebnis, Erfahrung da oben gemacht, dem Himmel so nah. Man trägt ein Geheimnis mit ins Tal. Das Bergerlebnis muss verarbeitet werden. Und so stelle ich es mir auch vor bei Vater Abraham und seinem Sohn Isaak. Ein Gedanke dürfen wir uns allerdings nicht erlauben. Wir dürfen uns jetzt nicht zu leicht machen. Das macht man manchmal bei so Bibeltexten. Und sagen, naja, am Ende war ja dann doch alles wieder gut. Ja, ist doch alles nochmal gut ausgegangen. Der Sohn wurde nicht geopfert, dann kam noch dieser Widder daher. Es ist bis heute ein Rätsel für die Ausleger der Schrift. Warum steht da auf einmal ein Widder? Wir wissen, Widder sind ziemlich widerborstige Tiere. Die stehen nicht einfach so da rum wie im Supermarkt in der Schlange. Ja, da heißt es, da war ein Widder in der Hecke irgendwie gefangen, geheimnisvoll. Wir dürfen es uns nicht zu leicht machen und am Schluss sagen, es ist ja alles wieder gut gegangen. Nein, es ist nicht alles gut gegangen. Das müssen wir auch sagen. Es ist nicht alles gut gegangen. Ja, für Isaak vielleicht, aber was ist mit Sarah? Was ist mit der Mutter? Ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber wir sind alle Mütter und Söhne. Und dann noch Söhne, die geopfert werden. Stellt euch das mal vor, ich will mir das gar nicht vorstellen. Was hat das mit der Mutter gemacht? Wie ging es denn danach weiter in der Familie, ja, nachdem sie alle wieder runterkamen von diesem Berg? Wer versucht, diese Geschichte nachzuvollziehen, dem wird deutlich, dass es hier keine menschliche Fortsetzung geben kann. Ja, vielleicht eine göttliche, aber keine menschliche. Wenn ich mir vorstelle, wie die Geschichte in den Menschen gewirkt haben könnte, dann gibt es nur eine Wirkung. Zurückbleibt eine traumatisierte Familie. So würden wir das doch heute nennen. Ja, eine traumatisierte Familie. Das Vertrauen, ja vielleicht sogar das Urvertrauen zum Vater, auf den man sich ja eigentlich hundertprozentig verlassen können sollte, ist gebrochen. Der Sohn Isaak hat vielleicht nie mehr so gelächelt wie davor. Gut, er wird noch gelächelt haben, aber wir verstehen vielleicht, es war anders. Isaak lag gebunden auf einem Opfertisch und sein Vater hatte schon das Messer in der Hand. Und die Mutter spielt hier offensichtlich keine Rolle in diesem schrecklichen Drama. Wie sollte sie nur reagieren, wenn die beiden wieder heimkommen? Ob sie weiß, was ihr Mann vorhatte? Es ist die Frage, ob Abraham seine Frau diesen Plan erläutert hat, ist auch eine interessante Frage. Vater und Sohn unterwegs, was machen die wohl? Isaak könnte überlegt haben, dass er nun seinerseits das Messer ziehen müsste, um sich vielleicht zu verteidigen. Ob Abraham sein Schweigen gebrochen hat und sich erklärt hat. Ich verrate euch ein Geheimnis, die Männer schweigen gern. wollen nicht immer alles erzählen. Wir wissen es nicht, es sind viele offene Fragen mit dieser unglaublichen Geschichte. Konnte der Vater erzählen, was ihn bewegt hat? Dass er geprüft wurde wie noch nie? Dass er eine Grenzerfahrung gemacht hat wie noch nie? Dass er wusste, dass es Gott aber so wollte? Tja, wir wissen das alles nicht im Detail, aber Abraham macht, was ihm gesagt wird. Und dann wohnen sie alle wieder weiter in Beersheba. Wie kann das angehen? Wie sollen wirkliche, lebendige Menschen eine solche, ich sage jetzt mal, Katastrophe überstehen und dann weiter zusammenleben? Grenzerfahrung als harte Einschnitte im Leben, die gibt es auch heute noch. Und das wissen wir. Es gibt auch heute in diesem Moment Familien, vielleicht auf der Flucht, ja, Familien in schwierigen Situationen, Familien in unserer Stadt, die völlig traumatisiert sind. Das gibt es heute noch. Menschenleben am Rande des Denkbaren. Die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak geschieht in einem Land. Und das möchte ich noch erwähnen, weil es interessant ist, dass Moria heißt. Jetzt zucken die, die Tolkien kennen. Ich sehe schon, es ist nicht das Moria aus der Tolkien-Saga, sondern aus der Bibel. Abraham hat gehört, geh in das Land Moria und bring Isaak dort auf einen Berg, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Dieser Name beinhaltet ein Versprechen, das ist interessant, denn das Wort Moria kann gedeutet werden, erstens als Gott gibt sich zu erkennen, ja, hier kann man Gott erkennen, das ist interessant, oder sogar sehen, so ähnlich wie in der Jahreslosung vom letzten Jahr, also nicht hier oben hinschauen, da hieß es ja, du bist ein Gott, der mich sieht, dieses Wort, was da drin steckt, steckt auch hier im Moria, im Hebräischen, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber es gibt auch eine andere Deutungsebene, die darf man nicht verschweigen. Und sie spricht von der, ich nenne es mal, unberechenbaren Seite Gottes. Die andere Übersetzung wäre, Gott ist zu fürchten. Gott ist zu fürchten. Ich weiß, das mit der Ehrfurcht Gottes ist heute nicht immer so populär, aber so ist es nun mal. Das Wort Moria schwankt in der Bedeutung zwischen zu fürchten und zu sehen. Was für ein Name für einen Ort, an dem Gott sich zeigen will. Dorthin soll Abraham mit seinem Sohn gehen. Und dort wird sich Gott offenbaren. Wichtig ist für mich die Wirkung dieses Namens. Namen sind nicht nur Schall und Rauch, Namen haben eine Bedeutung, ganz besonders damals, und eine Geschichte und auch eine Wirkung. Und der Sohn Jishak, müssten wir sagen, Isaak, was man übersetzen kann mit Gott lacht, auch interessant, Gott lacht. Dieser Sohn wird von Gott eingefordert, im Land Moria auf einem Berg. Und dieser Berg, man könnte sagen, wird zum Schicksalsberg. Hier sieht der Sohn Isaak seinen Vater handeln an der Grenze des Denkbaren. Unfassbar, was er macht. Es ist eine unglaubliche Reise in dieses Land Moria. Eine entsetzliche Wanderung hinauf auf den Berg. Und am Schluss das Schweigen. Schweigend steigen sie wieder hinab. Was können wir denn hieraus lernen, liebe Gemeinde? Ich sage es mal ganz einfach, vielleicht hilft es uns. Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders als unsere Vorstellungen, als mein, manchmal, ich nenne es den kleinen quadratischen Gott in meinem Kopf, der genau da reinpasst, der so handeln muss, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche, der mir vielleicht hilft, auch dass meine Wünsche zur Erfüllung kommen. Wir haben es heute gehört, Sonntag Judika, schaffe mir Recht, wenn man sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, das kommt ja vor. Gott ist ganz anders. Besonders, wenn mein Leben nicht leicht ist, wenn ich Schwierigkeiten habe, bei der Arbeit, weil meine Gesundheit nicht mitmacht, dann suche ich Hilfe, natürlich. Dann rufe ich oft zu Gott, hilf mir, mach mich wieder fit. Und das ist auch in Ordnung. Eine Heilung bitte, damit ich wieder funktioniere. Aber Gott schweigt manchmal. Aber er fordert auch nichts von mir. Vielleicht auch keine Wanderung auf den Erscheinungsberg. Er schweigt manchmal. Gott ist Gott. Er ist nicht wie wir Menschen. Das lernen wir ja auch aus dem Buch Hiob. Aber der Gott Israels ist so anders und doch begegnet er uns. Hier in dieser Geschichte im Land Moria. Da lässt er sich sehen. Die Begegnung zwischen Schauen und Fürchten, so könnte man es umschreiben. Die menschlichen Hoffnungen müssen wir aber wieder mit hinab ins Tal getragen werden, unerfüllt vielleicht. Dieser Gott macht nicht einfach einen Haken an der Wunschliste menschlicher Vorstellungen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe so eine schöne Liste, was ich mir alles wünsche. Aber ich weiß, Gott macht nicht einfach einen Haken dahinter, wie bei so einer To-Do-Liste. Nein, das macht er nicht. Er ist Gott und er bleibt Gott. Dieser Gott ist daher auch nicht zu instrumentalisieren, weder persönlich noch machtpolitisch. Ja, weder die großen Männer, oft sprechen sie ja im Namen Gottes, ich nenne jetzt keine Zitate. Das lässt er nicht mit sich machen. Er ist Gott. Er entzieht sich durch sein Anderssein. Doch ist es der Gott, dem ich auch meine dunklen Erlebnisse in die Ohren schreien kann. Vielleicht gerade durch sein Fremdsein ist er mir wieder so nah. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, heißt es in dem Psalm. Und das ist wirklich ernst gemeint im Psalm, das ist ein Schrei aus der Tiefe. Vielleicht hat Abraham auch so geschrien, in einem stillen Moment, von dem wir nichts wissen. Gebunden auf dem Altar des eigenen Selbst sind wir manchmal selber. Dann ist dieser Schrei da, der raus muss, hinaus in die Weite der Bergwelt. Und wer schreit, hört vielleicht auch die Antwort. Ich bin Gott. Ich bin ganz anders, aber ich bin da. In der Hoffnung auf den lösenden Engel nehme ich diese Antwort hin. Es ist Gott, der Herr. Wir sagen es so leicht, aber es ist wirklich wahr. Er ist der Herr. Denn sein Name ist nicht auszusprechen. Übersteigt alle unsere Vorstellung. Größer als alle menschlichen Gedanken. Weiter als alles, was wir kennen. Tiefer als alles, was wir erleben, ist er. Ein Name, der die Welt erschaffen hat, der sie erhält und der sie auch zum Ziel bringt. Und diesem Gott sei auch heute die Ehre und der Dank in alle Ewigkeit.